Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Altern und das Alter, das ist jetzt unser Thema. Das Altern nur als Problem oder gar als Makel wahrzunehmen, dagegen wehrt sich die evangelische Theologin Gunda Schneider-Flume. Der Reichtum der späten Jahre dürfe nicht leichtfertig verspielt werden, meint sie. Gunda Schneider-Flume ist selbst im Pensionsalter als emeritierte Professorin für systematische Theologie der Uni Leipzig, besucht sie auch öfters die Schweiz. Lorenz Marti hat mit ihr über Schwierigkeiten und Chancen des Alters gesprochen.
Jedes zweite Kleinkind, das heute in der Schweiz geboren wird, kann mit einer Lebenserwartung von 100 Jahren rechnen. So zumindest prognostizieren es die Fachleute. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts lässt sich ein ungebrochener Trend zum längeren Leben beobachten. Und es gibt, nach Ansicht der Experten, prinzipiell keine obere Grenze für das Alter des Menschen. Dieser fortschreitende Gewinn an Lebensjahren führt zu einem deutlichen Umbruch in der Bevölkerungsstruktur. Die Zahl der alten und sehr alten Menschen nimmt laufend zu. Das Schlagwort von der Überalterung macht die Runde. Ein fragwürdiger Begriff, meint Gunda Schneider-Flume.
Nun, zunächst ist dieser Begriff ja ein beschreibender Begriff, der einfach die Sachlage in der Gesellschaft umschreibt. Menschen werden immer älter aufgrund des medizinischen Fortschritts und der besseren Ernährung. Das ist ja keine unerfreuliche Sache. Allerdings bleibt dieser Begriff nicht beschreibend. Denn obwohl die Zunahme des Alters ja eine geschenkte Lebenszeit bedeutet, ist der Begriff negativ getönt und bezieht sich auch auf die Defizite alter Menschen, die gesellschaftlich ins Gewicht fallen. Wir haben auch ein ganz anderes Ideal, damit hat das auch zu tun, diese negative Tönung des Begriffs der Überalterung. Jung, fit, sportlich, gesund, das sind die Leitbegriffe. Die Frage ist nur, ob man nur danach werten darf und soll.
Alte Menschen erbringen, ökonomisch gesehen, meist keine nennenswerte Leistung mehr, aber sie verursachen hohe Kosten. Die Tatsache, dass das Alter teuer ist, bedeutet für die Berufstätigen eine finanzielle Belastung, während die Alten zunehmend unter Druck geraten, sich für ihr Dasein rechtfertigen zu müssen.
Der Druck ist spürbar und man befürchtet ja, dass es dann mal heißt, ob die Alten oder jedenfalls die sehr Alten nicht dann auch mal Abschied nehmen können. Ich denke, das hat damit zu tun, dass der Bewertungsmaßstab für menschliches Leben im Großen und Ganzen die Produktivität ist. Und bedenklich wird es, wenn es zum einzigen Bewertungsmaßstab von Menschen wird. Da ist dann vergessen, dass jeder Mensch doch mehr ist als das, was er leistet, als seine Produktivität. Ich halte das für eine gewisse Tyrannei, wenn man Menschen ausschließlich nach ihrer Produktivität bemisst.
Der Maßstab von Produktivität und Leistung wertet die Jahre nach dem Berufsleben und damit eine ganze Lebensphase ab. Das Alter steht dann unter einem dauernden Minuszeichen. Im Vordergrund stehen die Defizite, all das, was nicht mehr möglich ist und nicht mehr geht. Die Alten werden negativ definiert, als Generation nicht mehr.
Ja, ich gehöre auch dazu. Zur Generation nicht mehr, seitdem ich emeritiert bin an der Universität. Und das ist ein eigenartiges Erlebnis gewesen, dass kurz bevor ich aufgehört habe, aktiv im Beruf, in der Lehre zu arbeiten, ich sehr oft gefragt wurde, wie werden Sie das aushalten? Und zwar meistens von Menschen, die sich ein wenig sorgten, wie sie das selbst, von älteren Menschen, also die sich sorgten, wie sie das selbst wohl schaffen werden. Das ist nun eine Frage, ob und wie man gelernt hat, mit seiner Zeit und mit seinem Leben umzugehen, auch wenn man nicht mehr beruflich eingespannt ist. Dass man da auch Zeit, die nicht berufstätig produktiv ist, dennoch so einteilt, so nimmt, auch so genießt und so etwas unternimmt, dass der Tag und die Zeit erfüllt sind.
Der Theologe Karl Barth hat einmal geschrieben, dass alte Menschen sich um die Gegenwart betrügen, wenn sie zu sehr auf das fixiert sind, was nicht mehr geht. Sie leben dann so, als lebten sie bereits nicht mehr und ziehen damit eigenmächtig einen Schlussstrich unter ihre Existenz.
Karl Barth hat auch dafür geworben, das Zeitverständnis immer auszuweiten, sodass die Vergangenheit bereichernd gegenwärtig wird und dass man von daher in der bereicherten Gegenwart offen ist für die Zukunft und nicht sagt, es ist nicht mehr oder es lohnt nicht mehr, sondern warten kann. Das ist ja das, was dann verlangt ist, dass man auch warten kann. Vielleicht ist das überhaupt ein besonderes Kennzeichen des Alters, warten zu können. Und in der biblischen Sprache gibt es ein anderes Wort noch dafür, das Harren. Das ist eine ganz geniale Übersetzung von Martin Luther für das Warten, das Harren, dass man sich ausstreckt nach dem, was man erwartet in der Zukunft.
Mit Sorge beobachtet Gunda Schneider-Flume, dass alte Menschen oft gerade das Gegenteil machen. Statt vom Leben noch etwas zu erwarten und die geschenkten Jahre als erfüllte Zeit wahrzunehmen, schließen sie vorzeitig ab.
Man kann das mit dem Begriff Schlussstrichmentalität benennen. So, das war's. Und wenn man die Zeit so versteht, das war's, Schlussstrich, dann bringt man sich in der Tat um die Fülle geliebten Lebens, um die Fülle der Gegenwart. Die Vergangenheit kommt nur noch unter dem Eindruck, das war's, das ist schon abgehakt, das ist nicht mehr in Erinnerung. Beziehungsweise sie wird in der Regel dann gar nicht mehr als auch die Gegenwart bereichernd erinnert. Die Gegenvorstellung wäre ja, oder der Gegenwunsch, die Gegenvision, dass man nun doch noch offen ist für Neues. Ja, das möchte ich noch erleben, so hat Fontane das mal in sehr hohem Alter formuliert. Er möchte noch erleben, wie sein Enkel in die Schule kommt und er diesem Enkel Löschblätter in sein Heft klebt. Nicht wahr? Da ist noch eine Offenheit, ohne zu wissen, ob er das noch erleben wird. Ist er aber offen dafür, dass er es kann und er freut sich darauf, wenn er es möglicherweise kann.
Wenn ein Mensch sehr alt wird, spricht man gelegentlich von einem biblischen Alter. Und tatsächlich finden sich in der Bibel unglaubliche Altersangaben. Adam etwa soll ganze 930 Jahre lang gelebt haben, Noah gar 950 Jahre und der berühmte Methusalem 969 Jahre. Solche Zahlen entsprechen kaum der Wirklichkeit. Sie sind vielmehr Zeichen einer hohen Wertschätzung des Alters.
Das ist ein mythisches Zeitverständnis, das in Erinnerung an die erzählte Heilszeit die außerordentliche Länge des Lebens noch als Nähe zu den Kräften der ursprünglichen Schöpfung verstanden hat. Deshalb wird von dem hohen Alter erzählt. Nun wird sonst in der Bibel das Alter gar nicht ausschließlich positiv gewertet. Da ist durchaus ein gewisser Realismus im Schwange. Alter schützt vor Torheit nicht. Wir kennen das aus der Weisheitstradition. Aber auch dieses, dass Alter eben Erfahrung mit sich bringt, die in der Gemeinschaft geschätzt wird. Die Alten lebten mit. Sie gehörten mit dazu.
Uralt wurde auch der Patriarch Abraham. Von ihm heißt es, er sei alt und lebenssatt gestorben. Ein Ende, wie es sich wohl die meisten Menschen wünschen.
Alt und lebenssatt, das, was ihm zuteil geworden ist im Leben, hat ihn erfreut und es war dann genug. Für Abraham War das so auch deswegen, weil er, wie ich meine, sich in einer Geschichte aufgehoben fühlte? Er wurde, so heißt es ja in der Bibel, er wurde versammelt zu seinen Vätern. Es heißt nicht von ihm aus und vorbei, das war's und er ist jetzt entsorgt, sondern er wird wahrscheinlich im Familiengrab, so wird darauf hingewiesen, bestattet und gehört so weiter mit in die Geschichte. Er wird auch erinnert weiter von den Kindern und Nachkommen. Also da ist die Endlichkeit auch in der Überlieferung und in der Tradition aufgehoben.
Abrahams Endlichkeit ist Teil einer langen Geschichte. Die Perspektive über das eigene Leben hinaus lässt ihn in Frieden sterben. Und so geht es vielen alten Männern und Frauen in der Bibel. Sie wissen sich getragen von einer größeren Geschichte, der sie angehören.
Die alten Menschen lebten in einer Geschichte von weit her, nicht isoliert als Individuen und nicht vereinsamt, wie wir es heute von alten Menschen häufig erleben. Sie lebten in dieser Geschichte und in der Gemeinschaft auch in dem Erwartungshorizont der Geschichte Gottes.
Wo das endliche Leben zum Teil einer unendlichen Geschichte wird, verlieren das Alter und das Ende des Lebens etwas von ihrem Schrecken. Man muss auch nicht mehr alles in die letzten Jahre hineinpressen. Vielmehr kann man das Leben auch genießen, allen Beschwerden und Unannehmlichkeiten zum Trotz.
Das ist etwas, was in der christlichen Tradition viel zu wenig bedacht wird. Das Genießen hat einen schlechten Ruf seit dem alten Kirchenvater Augustin. Aber das ist nicht richtig. Die biblische Tradition hat ein viel weltlicheres Verhältnis zum Genießen und zur Freude. Wenn das auflebt, dann kann man auch die Geschenkdimension des Lebens erkennen. Das ist für das Alter sehr wichtig. Da darf es nicht nur um Beschäftigung gehen und nicht nur um Training gehen, sondern da geht es wirklich darum, dass durch Teilnahme und Teilhabe an Gemeinschaft auch Freude provoziert wird in Mahlzeiten. Man wird nicht abgespeist, sondern man genießt Essen in Feiern, in Festen, die man auch genießen kann.
Jeder Genuss braucht Zeit. Gerade daran aber fehlt es auch vielen alten Menschen. Die Zeitnot des Berufslebens kann sich im Alter fortsetzen. Der Kalender ist dann weiterhin gefüllt mit Terminen. Und statt Muße herrscht Stress.
Ja, das ist ganz unterschiedlicher Stress. Das eine ist der Stress, dass man so viel konsumiert wie irgend möglich. An Reisen, an Kultur, an Seniorenstudium, an Aktivitäten, an Training, an Fitnessaktivitäten. Das ist das eine. Da kommt natürlich dann auch ein prall gefüllter Terminkalender zustande. Und ich muss sagen, wer Freude hat daran, warum nicht? Schwer ist es, wenn das Ganze zu einem Leistungsdruck wird, zu dem Versuch, den einzigen Imperativ, den es oft in der Gerontologie zu hören gibt, durchzusetzen, nämlich sei produktiv oder sei erfolgreich im Alter, dann wird das Ganze doch eine Tyrannei des gelingenden Alters. Ich denke, es gibt doch auch ein anderes Verhalten zur Zeit und zum Leben, als diesen Druck, so aktiv und produktiv wie möglich zu sein und so viel wie möglich zu schaffen. Vielleicht ist doch gerade das Alter die Zeit, in der die Erfahrung, das Weitergeben von Erfahrung, das Erzählen einen breiteren Raum einnehmen könnte. Dafür braucht man Muße. Dafür braucht man ein anderes Verhältnis zur Zeit, als dieses Flitzen durch die Tage, als diese Angst, bloß nichts zu verpassen und als den Druck, ständig zu konsumieren und jede Aktivität mitzumachen.
Alte Menschen werden oft daran gemessen, wie jugendlich, fit und leistungsfähig sie noch sind. Und viele Alte schielen selber ständig auf diese Kriterien. Doch dieser Maßstab ist brutal. Denn auch bei viel Training und Fitness lassen die Kräfte im Alter allmählich nach.
Es macht Angst, wenn man auf einmal manches nicht mehr kann, was man vorher konnte. Und da muss man lernen, damit ganz bewusst umzugehen. Man kann weniger. Das ist nicht bei allen zur gleichen Zeit, das ist nicht bei allen gleich stark, aber das setzt ein. Man ist konfrontiert mit dem Abnehmen der Kräfte, körperlich und geistig. Es werden in der Altersforschung inzwischen Strategien angeboten, wie man damit fertig werden soll. Die sind auch ganz vernünftig. Man sagt, man soll auswählen, was man tut. Man soll sich genau überlegen, das mache ich und das was anderes nicht. Man soll das, was man tut, wirklich gut machen. Das ist im Übrigen eine Regel, die auch allgemein gilt. Man soll optimieren. Und man soll das, was man nicht mehr kann, kompensieren durch etwas, was man kann. Es gibt dafür ein sehr hübsches Beispiel von dem Pianisten Arthur Rubinstein, der im Alter von sich selbst auch gesagt hat, ich habe mein Repertoire verkleinert. Ich habe das verkleinerte Repertoire sehr viel intensiver und häufiger geübt und ich habe ganz leise etwas langsamer gespielt. Vielleicht haben es die Zuhörer gar nicht immer gemerkt. Es ist immer ein nicht ganz leichter Lernprozess, dass die Kräfte nicht mehr werden, sondern weniger. Man muss ja nicht resigniert zurückstecken, sondern es geht darum, dass man ein bisschen realistisch abschätzt. Das wird gehen und wenn es nicht geht, dann werde ich eben nur das schaffen, was ich kann.
Und es ist durchaus auch erlaubt zu klagen, zumindest wenn es nach der Bibel geht, die eine eigentliche Klagetradition kennt. Das Klagen ist eine kraftvolle Lebensäußerung und von ganz anderer Qualität als ein selbstmitleidiges Jammern.
Im Jammern richtet man sich ganz auf sich selbst und man bleibt eigentlich stecken in dem Elend, das einem so gerade zukommt. Man betreibt Selbstschau und oft auch Selbstmitleid. Die Klage ist eine Möglichkeit, mit Leiden oder mit Ungewolltem umzugehen, die biblische Tradition anbietet. Die Klage richtet sich an ein Gegenüber und versucht, das Gegenüber mit dem eigenen Leid zu konfrontieren. Das sind andere Menschen und das ist auch Gott. Dabei ist das Bedeutsame bei der Klage, dass ein Mensch in der Klage über sich selbst hinausgeht. Er überschreitet sich und sein Elend und bringt es vor einen anderen. Und schon durch das Klagen werden Menschen aus sich selbst herausgeholt. Mit der Klage kann man sich wehren gegen das, was einem zustößt. Das liegt ja schon in der Frage, warum passiert mir das? Das ist eine Klage an einen Gegenüber. Man sucht nach Erklärung für das, was man nicht verstehen kann. Ob man später eine Antwort bekommt, ist eine ganz andere Frage. Aber dass man einfach mal ausspricht, was einen beschwert, und nicht nur nach Mitleid für sich selbst heischt, sondern wirklich eine Auseinandersetzung mit dem Leid sucht. Das ist das Bedeutsame. Statt Defizite resigniert in sich hineinzufressen, sollte man sie lieber klagen.
Die Endlichkeit des Lebens ist keine verlockende Perspektive für eine Gesellschaft, die ganz auf Wachstum und Fortschritt ausgerichtet ist. Deshalb gerät auch die letzte Lebensphase unter Druck. Statt sich zu entspannen und die kostbaren Tage und Jahre zu genießen, sollen Menschen erfolgreich altern, im Hinblick auf das Lebensende zur Reife und zur Ganzheit finden und so ihre Persönlichkeit der Vollendung entgegenführen. Das tönt zwar gut, ist es aber nicht immer.
Diese Begriffe kommen schon seit vielen Jahren, seit der psychotherapeutischen Sterbebegleitung, seit dem an vielen Stellen sehr verdienstvollen Aktivitäten und Veröffentlichungen von Elisabeth Kübler-Ross immer wieder ins Gespräch. Sie haben jetzt unter der aus Amerika hereingekommenen Überschrift des Successful Aging und Successful Dying, des erfolgreichen Alterns und des erfolgreichen Sterbens, sie sind also geradezu Mode geworden und es wird propagiert, dass man, wenn man dann gar nicht mehr aktiv sein kann, möglicherweise wenigstens noch im Sterben Sinn produziert, dadurch, dass man sich als ganz reif darstellt. Ich frage mich, was diese Reife eigentlich ist. Ist sie die völlige Unerschütterlichkeit? Ich meine, dahinter steht ja dann eine Vorstellung vom harmonischen Sterben oder angstfrei, ausgeglichen, so dass man dann, das wird in manchen Fällen sogar gesagt, dass man dann kein anstrengender Patient für Pfleger ist. Eine sehr bedenkliche Einordnung, wie mir scheint. Denn was haben wir eigentlich zu verlangen von Menschen an ihrem Lebensende? Sind sie nicht schon dadurch, dass sie da sind und uns ja sozusagen auch einführen in die Endlichkeit des Lebens von Bedeutung? Und haben sie nicht so, ohne dass sie leisten und Reife produzieren, was auch immer das ist, ihre Würde und ihren Vorbildcharakter geradezu?
Nicht alles geht auf am Ende eines Lebens, nicht alles kann abgeschlossen und abgerundet werden. Menschen sind unvollkommen und sie dürfen es auch sein, meint Gunda Schneider-Flume.
Ich halte es für dem christlichen Lebensverständnis widersprechend, wenn das ganze Leben hindurch dieser Leistungsdruck nach Reife und Ganzheit herrscht. Die Bibel hat ja eine andere Sicht des Menschen. Sie kennt eher, dass Menschen fragmentarisch sind. Menschen leben in Brüchen. Brüche gehören zur menschlichen Entwicklung dazu. Dass Menschen fragmentarisch sind, ist für die christliche Sicht auf den Menschen auch nicht bedrohlich. Denn diese Perspektive wird dadurch tröstlich, dass es ein Weiterwirken von Gott am Menschen gibt. Ich sage immer, Gott sammelt die Splitter und Fragmente eines jeden, wirklich eines jeden menschlichen Lebens auf.
Diese Sicht erleichtert es, dass abnehmende Kräfte und die wachsende Abhängigkeit von anderen zu akzeptieren. Schwierig genug bleibt es allemal. Spätestens dann, wenn ein alter Mensch zu einem sogenannten Pflegefall wird.
Die Tatsache, ob man Angst hat von der Abhängigkeit und von der Pflege, die hängt davon ab, wie man in seinem Leben die Passivität und das Abhängigsein je erfahren hat. Ist eigentlich Abhängigsein etwas, was nur negativ zu bewerten ist? Leben ohne Passivität und damit auch ohne Abhängigkeit ist nicht Leben. Zum Leben gehört immer dieses, dass man, und zwar von Kind auf, dass man bekommt, dass man abhängig ist. Wir haben natürlich Schwierigkeiten, das zu verstehen aufgrund unseres heutigen Begriffes von Autonomie. Die Autonomie ist seit der Aufklärung, also schon seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, zu einem so hochgewerteten Begriff geworden. Dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Aber wenn sie alleine das Leben bestimmt und alles Leben, wo ich nicht mehr mich selbst bestimme, aktiv bin, unabhängig bin, würdelos ist, dann allerdings kann man überhaupt nicht mit Abhängigkeit fertig werden.
Die Würde eines Menschen hängt nicht von seiner Autonomie ab. Und wenn heute das autonome, eigenverantwortliche Sterben propagiert wird, setzt Gunda Schneider-Flume ein großes Fragezeichen.
Ich muss gestehen, dass ich aus den Äußerungen des katholischen Theologen Hans Küng das immer wieder ablese. Er kann ja ein Leben, das nicht autonom ist, nicht als würdevolles Leben verstehen. Deswegen kann er auch seinen Freund Walter Jens, der jetzt in solcher Abhängigkeit lebt, überhaupt nicht begreifen. Das kennt er nicht. Und wenn dann dieser früher ja geistig sehr rege und aktive Mensch Walter Jens sich freut an den Tieren oder am Gesang der Amsel, da steht Hans Küng verständnislos daneben, weil die Vorstellung von Autonomie allein als Würde ihm nicht zulässt, diese Dimension des Lebens noch anzuerkennen.
Die Autonomie hat ihre Grenzen. Leben entfaltet sich immer auch in Abhängigkeiten und in Beziehungen, in der Verbundenheit und in der Gemeinschaft mit anderen Menschen.
Leben und Freude am Leben entstammen der Teilnahme an Gemeinschaft, der Teilnahme an Beziehungen. Und was wir brauchen, ist manchmal Heilung, immer Beistand und auf jeden Fall Trösten. Trösten, das ist dieses, den Rücken stärken, weil man dabei ist und das trägt, was jemand nicht alleine tragen kann.
Wenn alte Menschen nach ihrem Befinden gefragt werden, antworten sie gelegentlich, es muss. Das Leben kann im Alter zu einem Müssen werden. Das ist die eine Seite. Die andere, das Leben ist auch ein Geschenk vom ersten bis zum letzten Atemzug. Leben müssen und leben dürfen sind letztlich die zwei Seiten ein und derselben Medaille.
Das sind zwei Dimensionen, die das ganze Leben hindurch gehen, leben müssen und leben dürfen. Ich wende mich dagegen allerdings, dass unter moralischen oder anderen Forderungen Leben nur alleine zum Müssen wird. Warum? Die Dimension des Dürfens, der Gnade, des Wohlwollens, dessen das Leben geschenkt ist, geht dabei verloren. Leben ist Geschenk, nicht nur Schicksal und Zufall, nicht nur Müssen. Das ist natürlich nicht ganz unangefochten. Und es ist sehr schwierig, ein Geschenk bedingungslos anzunehmen. Es kann mir niemand mich zwingen, zu sagen, Leben ist Geschenk. Ich habe auch deswegen gesagt, es ist eine Dimension des Lebens, das Geschenk. Nicht immer kann ich die wahrnehmen. Aber grundsätzlich denke ich, man kann dafür werben, dass Menschen nicht nur Zwang und Müssen, sondern auch Wohlwollen, Güte und Freude wahrnehmen. Es ist also nicht nur eines, es ist immer beides, müssen und dürfen.
In Würde alt werden. Gedanken dazu und Wege dahin zeigt die Theologin Gunda Schneider-Flume auf. Und auch ein Buch hat sie darüber geschrieben. Es ist im Verlag Van den Hoek und Ruprecht erschienen und heißt Alter, Schicksal oder Gnade.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.